Also Freunde, schlag mit mir die Offenbarung wieder auf. Die Olga hat mich gerade darauf hingewiesen, auf das herrliche Kapitel in Römer 8. Paulus endet ja das Evangelium mit Römer 8 eigentlich und ab dann beginnt nur noch Argumentation und Anwendung. Und wie endet er im Römer 8 mit diesem herrlichen Hymnus, wenn wir in Christus alles bekommen haben, was wird Gott noch vorenthalten? Und dann spricht er darüber, was alles uns entgegentreten kann. Und er sagt, es gibt nichts. Und dann kommt dieser herrliche Vers in Vers 37. Aber in all diesem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Seht ihr? Wir sind mehr sogar als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Wir wissen, in Jesus Christus sind wir geliebt. Und dieser Glaube an ihn und überwindet die Welt. Es ist Jesus, der überwindet. Und wenn wir in Christus sind, dann sind wir mit Überwinder. Das ist der Gedanke. Nicht wir überwinden, er überwindet. Ist es gut? Ist herrlich. Warum habe ich jetzt mir Zeit dafür genommen? Wir werden es ja jetzt mindestens noch 6 Mal in der Offenbarung bei den Sendschreiben finden. Müssen wir dann nicht mehr bearbeiten, haben wir mehr Zeit. Das ist der eine Grund. Zum anderen aber, weil in der Offenbarung permanent uns jetzt Dinge gezeigt werden, die wir überwinden müssen. Es werden Mächte und Gewalten uns vorgestellt, geistliche Kämpfe und Hintergründe uns offenbart. Und dann die Frage ist ja, wie können wir überwinden das? Weil die Rede ist immer von überwinden. Und jetzt wissen wir, wie wir überwinden. Bevor wir weitergehen, wissen wir in Christus, wir halten im Glauben an Jesus fest und an das, was er getan hat. Also, das dazu. Jetzt müssen wir noch eins machen. Wir sind noch nicht ganz durch Vers 7. Jawohl. So. Darf ich kurz fragen, funktioniert das so vom Kaffee, von der Menge? Kommt ihr damit klar?
Ja.
Ja? Okay. Wenn nicht, dann besorge ich noch eine. Ich bin selber kein so Trinker, aber damit es euch gut geht. Also gut, wir kehren nochmal zurück. Ephesus-Sendschreiben, Vers 7. Und jetzt müssen wir uns noch eine Sache anschauen. Also wer überwindet, dann heißt, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes steht. Also, 1, 2, 3 Gedanken. Eigentlich habe ich gedacht, erste Stunde Ephesus, Vers 7, zweite Stunde Smyrna und so weiter. Deswegen ein paar Gedanken dazu. Folgendes. Dem werde ich zu essen geben. Die Verheißung ist, die Überwinder bekommen was zu essen. Und allein das klingt schon voll gut. Ja, da hat mich die Schrift schon abgeholt. Wenn es heißt, zu essen geben. Warum? Er sagt, zu essen geben für einen Baum. Und da klickt es bei mir. Dann kommen Dinge eben, wie gesagt, zusammen, die beim Lesen der Bibel ich zusammen schon da und hier gelesen habe. Und das Erste, vielleicht zuerst das Essen. Warum redet er vom Essen? Natürlich vom Baum und da gibt es Frucht und die kann man essen, natürlich. Aber kennt ihr die Stelle aus Johannes 6, wo Jesus sagt, wenn ihr nicht von mir esst und von mir trinkt, habt ihr kein Leben. Habt ihr kein ewiges Leben. Das heißt, ihr müsst von mir, und die Schriftgelehrten Pharisäer regen sich darüber auf und sagen, wie von ihm essen. Daraufhin übrigens hat man die Christen dann deswegen gelästert, weil man in Kannibalismus, nicht der Käse, den Kannibalismus vorgeworfen hat. Ja, weil sie gesagt haben, sie essen dann, die essen immer Jesus, die trinken immer von Jesus, hat man ihnen das vorgeworfen. Ja? Jesus sagt, warum sagt er von mir essen? Dann später sagt er, das ist mein Leib, wird im Brot ausgedrückt und das ist mein Blut, wird dann im Wein ausgedrückt. Und wir verstehen, das ist ein Bild aufs Abendmahl, aber er spricht von, warum, er redet aber von Essen. Warum ist das so wichtig? Essen ist was? Holger, du hast schon gesagt?
Gemeinschaft.
Inwieweit Gemeinschaft? Teilhaben. An etwas teilhaben. Könnt ihr, was sagen Sie? Wie überwinden wir, indem Jesus in uns ist, richtig? Und wie kommt er in uns? Indem wir ihn essen. Weil man isst das Brot und dann schluckt man und dann ist ein in einem. Ich liebe dieses Bild vom Abendmahl. Das heißt, wenn wir ein Leib Brot haben, muss brechen. Nehmen wir mal hier. und wir würden es alles verteilen. Und nach dem richtigen Verständnis müssen wir es komplett aufessen. Ja? Wir dürfen nichts übrig lassen. Warum? Weil nichts von Jesus übrig bleibt. Also es muss vollständiges Opfer aufgenommen werden. Aber nur der andere Gedanke ist, diese ganze Leibbrot, versteht ihr? Wenn jeder von uns es gegessen hat, dann sind wir alle, wir müssen nur die Bäuche so aneinander, und dann werden in der Mitte, es wird ein Leibbrot halt, schon wird es anders aussehen, dann werden nämlich unser Leib, unsere Bäuche werden dann, so, ihr versteht das Bild, ja? Der Gedanke ist, weil wir alle von Christus haben, sind wir alle Christus. Wir sind in ihm, wir sind sein Leib. Und das drückt es aus, wir haben Anteil an ihm. Anteil an ihm haben, hat was mit Essen. Wenn ihr mich habt, dann habt ihr Anteil an mir, habt ihr Anteil auch an meinem Sieg, an meinem Überwinden. Wenn ihr mich habt, habt ihr alles. Anteil an seiner Erlösung und all diesen Dingen. Das drückt das Abendmahl aus. Wenn wir ihn essen, dann haben wir ihn und mit ihm haben wir alles. Wir haben die komplette Erlösung. Wir haben Anteil an seinen Leiden, an seinem Sterben. Alles wird uns zugerechnet und uns gegeben. Das ist ein herrliches Bild, das wir da haben. Morgens übrigens dürft ihr es feiern in euren Gemeinden, wenn ihr einmal im Monat das so tut, wie ihr es tut. Der andere Gedanke ist folgendes. Wenn wir nicht essen, was passiert? Kein Anteil, wir verhungern. Und wenn wir verhungern, dann sterben wir. Aber wenn wir essen, dann leben wir. Das heißt, Essen ist wiederum auch ein Bild fürs Leben. Was heißt es? Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens. Genau. Und dann, das heißt, wenn ihr mich habt und von mir esst, von diesem Baum essen wird, weil der Baum nichts anderes als Christus ist, auch das gleich kurz dazu, dann werdet ihr leben. Wer isst, der lebt. Wer nicht isst, der verhungert. Auch geistlich und er stirbt. Auch geistlich. So, das ist die Verheißung des Lebens. Das ist das eine, wenn er sagt, von dem Baum essen. Er sagt nicht nur, dann habt ihr Anteil am Baum, sondern er redet vom Essen. Das heißt von der Frucht. Und wenn wir jetzt einen Baum haben und Frucht und Essen, was passiert sofort in unserem Kopf? Biblisch, kontexttechnisch. Baum, Frucht, Essen. Erste Mose 1 und 2 im Paradies. So, im Baum, im Garten, im Paradies, im Garten Eden. Ja, sofort. Du bist nicht nur zu schnell, auch noch zu laut. Schaut mal, wir haben hier, welche im Paradies Gottes ist. Dieser Baum steht wo nicht? Nicht im Garten Eden. Der ist im Paradies Gottes. Das heißt, wird bewusst gesagt, damit ist Folgendes schon gemacht. Damit ist eine Verknüpfung geschaffen zur Offenbarung Kapitel 22. Weil da wird von einem Baum die Rede sein, das im Paradies Gottes steht, in der Mitte, und Frucht trägt wie oft? 12 Mal. Das heißt, jeden Monat. Und das heißt, die ganze Zeit. Wir kennen Bäume, die Frucht bringen und zu einer bestimmten Zeit, richtig? Und dann warten wir, bis dann die irgendwann wieder Frucht bringen. Oder wir kaufen das halt im Ausland dann. Ja. Aber vom Prinzip her, die tragen nur einmal Frucht. Aber hier ist ein Baum, der immer. Und dieser Baum ist nicht auf der Erde, das ist im Himmel. Warum? Dass dieser Baum eine neue Realität ist. Eine viel größere, eine viel herrliche Realität ist. Aber damit ist sofort angespielt auf, es gab auch einen Baum, der war auf der Erde. Und da ist die Rede von den ersten Buch Mose, von den ersten 2, 3 Kapiteln des ersten Buch Mose. Da gab es einen Baum, da gab es nicht nur einen Baum, wie viele Bäume gab es da? 2. Und übrigens, wir reden immer vom Paradies, aber das wahre Paradies ist nicht auf der Erde. Da ist die Rede vom Garten Eden. Paradies ist bei Gott. Paradies ist nicht Garten Eden. Das war ein schöner Ort. Und Gott, also liest mal, da steht nichts vom Paradies. Das Paradies ist da. Aber wir verbinden Paradies mit Garten Eden. Und ich glaube, nicht ohne Grund hat Gott diesen Ort vernichtet und ausgelöscht und niemand kann ihn finden. Genauso wie den Grab Moses und andere Dinge, weil wir Menschen so sind. Wir wollen lieber das Irdische und das Sichtbare und wir würden lieber da bleiben, als das echt viel Schönere suchen. Wir binden uns immer an das Sichtbare, an das Irdische. Aber jetzt Folgendes. Im Garten Eden gab es zwei Bäume. Eins der Erkenntnis des Guten und Bösen und ein Baum des Lebens. So, im Paradies Gottes, im herrlichen Garten Eden, dem ewigen, gibt es nur einen Baum. Welchen gibt es da nicht? Ihr erinnert euch, wir waren vor 3 Jahren, waren wir mal da, im ersten Buch Mose. Für was steht der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen? Fürs Gesetz. Und Baum des Lebens? Für Jesus Christus, fürs Evangelium. Und was hat der Mensch gewählt? Hat Gott gesagt, und von dem Baum des Lebens darfst du nicht essen. Nee. Er durfte nur von einem nicht vom Gesetz. Und genau das hat er aber gewählt. So, von dem Baum des Lebens darf er wann nicht essen? Oder wurde als die Gemeinschaft mit Gott verloren haben, das Hinausschmeißen aus Garten Eden, hatte die Konsequenz keinen Anteil am Baum des Lebens. Und somit, damit er nicht ewig lebe. Nur nebenbei, das ist jetzt nicht, was wir wieder aufarbeiten wollen. Könnt ihr euch vorstellen, der Adam würde sündig ewig leben? Nur ein Gedanke, nur wichtig, dass wir unterscheiden. Wenn Adam nicht gegessen hätte von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, dann wäre trotzdem nicht ewig. Die Bibel, er würde leben, ohne zu sterben, aber das ist nicht ewiges Leben. Versteht ihr, was ich meine? Er würde immer leben auf der Erde, aber wo würde er nicht hinkommen? Ja, das ist der Punkt, ein ewiges Leben ist bei Gott sein. Und das gibt es nur durch den Baum des Lebens. Und zwar nicht durch das Gesetz, aber durch den Baum des Lebens. Aber bevor der Adam von diesem Baum essen darf, musste er überführt werden von seiner Sündhaftigkeit. Und darum gab es den anderen Baum. Und jetzt, wenn wir dahin kommen, wisst ihr, was Gott uns sagt? Jetzt haben wir das, was Adam nicht mehr haben durfte. Wir dürfen jetzt von dem essen, was Adam nicht essen durfte. Und zwar von dem Baum des Lebens. Ist das nicht Wahnsinn? Und wir müssen nicht mal pilgern nach da, Zweitstromland irgendwo und mit einer Wunschelrute uns den Paradies suchen da. Wo gibt es die Flüsse und die Gold und alles? Das müssen wir nicht. Wir müssen zu Christus. Denn das ist dieser Baum. Schaut mal. Was steht im Psalm 1? Glücklich der Mann. Und dann, der ist wie ein Baum gepflanzt, der seine Frucht bringt. Seiner Zeit. Was glaubt ihr, wenn im Baum da die Rede ist? 1. Mose, Kapitel 2, 3, 2. Mach mal einen großen Sprung. Dazwischen haben wir noch was. Psalm 1, machen wir nochmal einen großen Sprung, Offenbarung. Psalm in der Mitte, Mose am Anfang, Offenbarung dazwischen. Das ganze Thema des ewigen Lebens wird entfaltet in so einem Spannungsbogen von einem Baum, der Frucht bringt und von dem wir essen müssen. Und wer das daran hat, der glückselig ist der Mann, der sich bei diesem Baum birgt, der von diesem Baum essen darf, der an diesem Baum Anteil haben darf. Das ist die ganze Thematik, die entfaltet wird. Ich will aber das jetzt nicht so betonen, sondern auf einen anderen Aspekt eingehen. Das, was ich euch gezeigt habe, ach, wir sind bei Smyrna schon, hallo. Da ist der Computer weiter wie ich. Ich möchte euch noch auf dieses Detail hier hinweisen. Und zwar Folgendes. Noch einmal. Ephesus, genau. Also das, was ich am Anfang euch kurz gezeigt habe und gesagt habe, damit wir den Sack hier zumachen können. Schaut mal, die Verbindung zwischen dem Baum der Verheißung und dem Leuchter, der da steht. Ich möchte euch diese Verbindung kurz aufzeigen. Geht mal mit mir in Sacharja 4. Wenn ihr so nach Haggai, kurz vorm Ende, Sacharja 4. Ich möchte euch kurz in einen Gedankengang hineinnehmen und hoffe, dass ihr mir da folgen könnt. Schaut mal, wir, nachdem wir so die Einzelheiten betrachtet haben, versuchen wir uns jetzt wieder einen größeren Überblick zu verschaffen über sein Schreiben an Ephesus, damit wir es verstehen. Wir beginnen dahin, dass Jesus die Gemeinde daran erinnert. Und an zwei Dinge. Das erste ist, dass die Gemeinde ein Zeugnis in dieser Welt ist. Das ist das Bild des Leuchters. Und dass sie dieses Zeugnis in dieser Welt, dieses Licht ausstrahlen soll. Das Inhalt dieses Zeugnisses, die Liebe Gottes in Christus Jesus zu uns Menschen. Das ist der Inhalt des Zeugnisses. Das ist die Berufung der Gemeinde. Darum gibt es sie noch hier auf dieser Welt. Warum? Damit wir Licht sein sollen. Und dass mir von dieser Liebe Zeugnis geben soll. Ihr könnt mir soweit folgen. So, dann sagt Jesus, erinnert euch, wenn ihr davon Zeugnis gebt, dann habt ihr Anteil, beziehungsweise andersrum, wer das überwindet oder die Überwinder haben Anteil an mir und somit haben sie Anteil am ewigen Leben. Weil Jesus auferstanden ist, weil er lebt, weil wir ihn haben und er ewig lebt, haben wir Anteil an ihm. Wir haben ewiges Leben, Anteil an diesem Baum. Ich will da nicht zu viel eingehen, weil dann ist Offenbarung 22 diese Stelle dann schon alles ausgelegt sozusagen. Da ist die Rede von den Blättern, zur Heilung der Nationen dienen. Und da steckt noch einiges darin in diesem Baum, was wir entdecken können. Aber der Gedanke ist folgendes. Jetzt bringt die Bibel diese beiden Dinge zusammen, nämlich den Baum und den siebenarmigen Leuchter. Das heißt, die Perspektive ist, wenn wir in dieser Welt Zeugnis der Liebe Jesus geben, haben wir Anteil an ihm, weil wir von ihm Zeugnis geben. An den Glauben sind wir Licht in dieser Welt. Diese Dinge werden zusammengebracht. Und ich, was ich vorhin gesagt habe, ich glaube, dass der siebenarmige Leuchter einen Baum repräsentiert. In der Machart, wie er gemacht ist, die einzelnen Röhre als Äste, dann die Knospen und die Blüten, das sind eindeutige Hinweise auf einen Baum. Das wird uns hier erklärt in Sacharja 4 noch einmal. Und ich will euch dann noch kurz da hineinnehmen, wie das hier zusammenkommt. Wie Baum und Bäume und Baum und dieser Leuchter, wie die Bibel diese beiden Dinge verknüpft. Ich lese ab Vers 1, okay? Und dem Engel, der mit mir redet, interessant, gell? Ist schon wieder ein Engel. Ich hoffe, dass ihr da sensibilisiert werdet, dass die Engel wirklich eine Rolle gespielt haben, hier auch. Also, der Engel, der mit mir redete, kam wieder und weckte mich auf wie einen Mann. Ich frage mich, wie man eine Frau aufweckt. Wie ein Mann, das heißt, also, aufgeweckt, der aus seinem Schlaf erweckt wird. Und er sprach zu mir, interessantes Detail, gell? Das ist dann egal. Und er sprach zu mir, was siehst du? Das ist so cool. Was siehst du? Immer wieder bei den Propheten wird, was du siehst. Und dann muss er sehen. Das heißt, er sieht ein Gleichnis. Versteht? Er sieht ein Bild. Weil nicht was hörst du, sondern was siehst du? Er sieht ein Bild. Und das Interessante, Sacharja sieht jetzt ein Bild und er denkt, verstehe ich nicht. Und dann fragt er mehrmals, ja, lieber Herr, sag mir doch, was ist das? Sacharja muss auch dieses Gleichnis gedeutet bekommen. Und in diesem Gleichnis geht es um den siebenarmigen Leuchter. Und schaut mal dann Folgendes. Und ich sagte, ich sehe und sieh ein Leuchter ganz aus Gold und ein Ölfuß oben auf ihm. Ölgefäß oben auf ihm. Und seine sieben Lampen. Okay? Und weil sieben Lampen, dann merken wir schon, okay, ein Leuchter, sieben Lampen, und wir sind sehr schnell beim siebenarmigen Leuchter. Und dann heißt es auf ihm, je sieben Gießröhren für die Lampen, die oben auf ihm sind. Die Zahl sieben taucht jetzt hier immer wieder auf. Und zwei Ölbäume neben ihm, ein zur Rechten des Ölgefäßes und einer auf seiner Linken. Interessant, gell? Also er sieht den siebenarmigen Leuchter und er sieht rechts und links zwei Bäume. Und welche Bäume? Ölbäume. So, das sieht er. Und dann sagt er, Vers 4, ich antwortete und sagte zu dem Engel, der mit mir redete, was sind diese, mein Herr? Das ist so gut. Also ich darf euch sagen, wenn Zacharia es nicht gleich verstanden hat, dann sind wir in guter Gesellschaft. Dann schimpft nicht so arg mit euch, wenn ihr nicht sofort alles versteht. Wenn der Prophet selbst diese Dinge gesehen hat und sagt, hey, ich verstehe es nicht, ich erkenne es nicht gleich, merkt ihr, das muss offenbart werden. Vers 5, und der Engel, der mit mir redete, antwortete und sprach zu mir, hast du dies nicht erkannt? Voll fies, reibt ihm noch voll unter die Nase. Was diese sind? Und ich sagte, nein, mein Herr. Da antwortete er und sprach zu mir, dies ist das Wort des Herrn an Zerubabel. Merkt ihr? Jetzt kommt Offenbarung. Jetzt kommt Wort. Zum Bild muss immer dazu Wort kommen. Gott offenbart sich in Wort, in Tat und Wort. Aber Tat allein reicht nicht. Gott offenbart sich in der Schöpfung. Das ist schön. Aber wenn wir glauben, damit haben wir alles verstanden, dann sind wir auf dem Holzweg. Wenn Gott durch sein Wort die Schöpfung uns nicht erklären würde, würden wir sie nie verstehen. Es braucht zu dem Wort, zu der Tat, zum Werk, braucht es immer das Wort. So, er sieht etwas und jetzt geschieht das Wort des Herrn, des Herrschers an Zerubabel. Wisst ihr, wer Zerubabel ist? Ein König, mitverantwortlich für den Aufbau Jerusalems und des Tempels, richtig? Einer aus der Nachkommenschaft Davids, aus dem Stamm Juda. Ein Typus, ein Bild auf Christus. Jawohl. Wer es nicht weiß, Haggai. Ja, kannst nachhören. Wer bist du, großer Berg? Vor Zerubabel werde... Entschuldigung, nee, jetzt zu schnell. Jawohl. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscharen. So, er sieht siebenarmigen Leuchter, er sieht zwei Bäume, Ölbäume. Und sagt er, was ist das? Was sind diese? Was ist das Bild? Und das Erste, was er bekommt von Gott, nicht durch Kraft, nicht durch Macht, nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist. So, das Erste, was wir behalten, was ist das für ein Bild? Und Gott sagt ihm, das ist das Bild für den? Für den Geist. Gott sagt, ich werde etwas tun, und zwar nicht durch Mächte, nicht durch Kräfte. Hier geht es weder politisch noch militärisch, sondern ich werde etwas tun, und zwar durch meinen Geist. Gottes Wirken ist ein Geistwirken. So. Und das hat was mit dem Leuchter und mit diesen Bäumen zu tun. Wir halten das fest. Dann sagt er weiter. Wer bist du? Großer Berg, vor Zerubabel werde zur Ebene. Und er wird dir zum Schlussstein herausbringen unter lauten Zuspruch. Gnade, Gnade für ihn. Und das Wort des Herrn geschah zu mir. Die Hände Zerubabels haben die Grundmauern dieses Hauses gelegt. Und seine Hände werden es vollenden. Das ist das Haus Gottes. Also Zerubabel hat angefangen zu bauen. Und Zerubabel wird es vollenden. Und ich verrate euch mal, das ist eine Prophezeiung auf Christus. Er baut das wahre Haus, wie es David versprochen wurde. Er wird mir ein Haus bauen und er wird es anfangen und er kriegt es auch fertig. Es wird fertig. Und zwar wie wird er das tun? Nicht durch Macht und nicht durch Herr, durch seinen Geist. Was ist das für ein Haus? Ein geistliches Haus, okay? Und das ist das Spannende, wie macht er das? Und du wirst erkennen, dass der Herr, der Herrscherin, mich zu euch gesandt hat. Denn wer hat den Tag kleiner Dinge verachtet? Und sie werden sich freuen. und den Stein des Senkbleis in der Hand Zerubbabels sehen. Diese sieben sind die Augen des Herrn. Sie schweifen auf der ganzen Erde umher. Diese sieben Lampen, das sind die Augen des Herrn und sie schweifen auf der ganzen Erde. Wenn wir in Offenbarung Kapitel 5, werden wir sehen, dass das Lamm sieben Augen hatte, die auf der ganzen Erde umherschweifen. Und das ist das Bild wiederum, der siebenfache Geist. Wiederum, das heißt, wie baut er das? Durch seinen Geist, der auf der ganzen Erde umherschweift. Warum macht er das? Wo wird er seine Steine für den Bau des Hauses holen? Aus der ganzen Erde, nicht nur auf einem Fleckchen. Der Heilige Geist wird gehen und überall sein Volk sammeln und seine Steine holen, um dieses Haus zu bauen. Weiter geht's. Wie macht er das? Also durch den Geist. Wo? Überall. Und dann heißt das, Vers 11, und ich antwortete und sagte zu ihm, was sind diese zwei Ölbäume zu rechten des Leuchters und zu seiner Linken? Jetzt die Frage, was machen die Bäume da? Was gewinnt man aus Ölbäumen? Öl. Gummirücke. Ah, Gummireife. Ja, gab es damals noch nicht. Aber es wäre cool, wenn sie es hätten. Was macht man aus dem Öl? Wozu braucht dieses Öl? Zum Brennen, von dem Leuchter. So, warum stehen sie da? Dieser Leuchter braucht Öl. Das heißt, es braucht eine Substanz, die brennen kann. Okay? Die das Feuer anzündet und das brennt. Deswegen sind sie da. Und zwar interessant, steht zur Linken und zur Rechten. Das sind zwei Bäume. Und dann heißt es, also, und ich antwortete zum zweiten Mal und sagte zu ihm, was sind die beiden Zweigbüschel der Ölbäume, die neben den zwei goldenen Röhren sind, die das Goldöl von sich ausfließen lassen? Und er sprach zu mir, hast du denn nicht erkannt? Und schon wieder muss er sagen, nö, nicht verstanden, was diese sind. Und ich sagte, nein, mein Herr, da sprach er, die sind die beiden Gesalbten, die bei dem Herrn der ganzen Erde stehen. Das sind die beiden Gesalbten. Ich möchte euch kurz sagen, was ich glaube, was das bedeutet. So, der siebenarmige Leuchter ist der Leuchter, wo das Licht in die Welt bringt. Was braucht es, oder andersrum, ist der ganze Kontext geht, der Zerubbabel wird ein Haus bauen, wird Gott ein Haus bauen, die Gemeinde. Und wie wird er das tun? Durch seinen Geist. Was braucht es? Es braucht einen Leuchter. Er wird das tun, der Geist wird das tun und der Geist leuchtet durch diesen Leuchter. Und zwar siebenfach. Und damit dieser Leuchter leuchten kann, muss der Geist irgendwo Öl ziehen. Und es braucht zwei Dinge. Von links und von rechts. Was braucht der Geist, um den Menschen das Evangelium von Jesus Christus leuchten zu lassen? Was ist es, was sind die Bäume, wo er das Öl zieht? Und zwar links. Altes Testament, rechts, Neues. In allen Büscheln und Verzweigungen und den, wie heißt es, und all den Ehren und den, das Bild ist folgendes. Jesus baut seine Gemeinde. Wie? Indem er auf der ganzen Welt das Zeugnis seiner Liebe, das Zeugnis seiner Rettung, seiner Gnade leuchten lässt. Das tut er durch den Geist. Er baut die Gemeinde nicht militärisch. Er baut sie nicht durch irgendwelche Programme und irgendwelche Pragmatik oder irgendwelche Strukturen politisch. Es ist keine kirchliche Institution. Es ist kein Verein. Es ist ein geistliches Haus, das er baut. Und er baut und durch den Heiligen Geist. Und wie macht der Heilige Geist? Er leuchtet, indem er die beiden Bäume nutzt und von ihnen das Öl zieht. Und das ist das Zeugnis, das sind die beiden Zeugen, die vor Gott schon die ganze Zeit, die zwei Gesalbten, die zwei Gesegneten, die zwei von Gott eingesetzten Zeugen, die schon immer bei Gott vor dem Thron standen. Und wisst ihr, was das ist? Das Wort Gottes. zu seiner Rechten, zu seiner Linken. Das Alte und das Neue Testament. Die zwei Zeugen, die zwei Gesalbten. Wo tauchen sie nochmal auf? Offenbarung. Meist, wie werden sie ausgelegt? Mose und Elia werden noch einmal kommen. Wird nochmal auferstehen, bevor Jesus kommt, und wird Mose wieder da sein und Elia wieder da sein. Ja. Ja, genau. Aber was hat er schon gesehen? Dann hat er, aber Jesaja hat es noch nicht verstanden, weil er gesagt hat, was ist das? Schaut mal. Weil ich sage, das ist doch das Wort, oder? Das Wort wurde Fleisch. So. Dieses Wort ist ja der Ratschluss Gottes, sein Plan vor Grundlegung der Welt. Richtig? Da gab es Zacharia noch gar nicht. Da gab es die Welt noch gar nicht. Und dieser Ratschluss Gottes war wo? Vor dem Thron, vor der Herrschaft Gottes. Und wer übt und wer von was zeugt dieses Wort? Von Jesus Christus. Durch wen wirkt dieses Wort? Durch seinen Heiligen Geist. Das heißt, Gottes Plan stand von vornherein fest. Durch das Zeugnis von Jesus Christus, durch das Evangelium von Jesus Christus, eine Braut, einen Leib, einen Tempel zu bauen. Und dieser Ratschluss stand bei Gott vor Anfang der Welt. Und Gott sagt, ich werde durch Zerubabel, das heißt durch Christus, und durch meinen Geist werde ich das tun, werde es aufbauen. Was hat es damit zu tun? Wir beginnen bei der Offenbarung und wir beginnen, dass Jesus sagt, ihr sollt meine Zeugen sein. Ihr sollt leuchten. Und ihr sollt von diesem Evangelium sollt ihr ein Licht sein. Und wenn er von diesem Baum davon redet, dann redet er, von was wir Zeugnis geben sollen. Woher kommt die Kraft, dass der Leuchter leuchten kann? Was haben wir zu bezeugen? Wir bezeugen, oder andersrum, wir geben dem Heiligen Geist das, was er braucht, damit er leuchten kann. Wir geben ihm das Wort. Und zwar, welches Wort? Beide. Sowohl Altes wie Neues. Und ganz ehrlich, wie viel geben wir oft dem Heiligen Geist nur Neue und entziehen ihm den alten Baum? Weil wir sagen, ja, da steht es ja gar nicht davon, ist ja gar nicht davon die Rede. Ich fasse zusammen. Die Verheißung Jesu ist die, wer überwindet, das heißt, wer in der Liebe Jesu bleibt, der wird an Jesus Anteil haben bis in Ewigkeit. Er wird immer ihn essen und immer an ihm Anteil haben. Er wird immer in jedem Monat, er wird nicht warten müssen, bis wieder eine Zeit, wo er so Hunger kriegt und dann wieder ein bisschen geistliche Speise bekommt. Er wird immer satt sein. Ich weiß nicht, ob das für euch gut oder schlecht ist, aber es wird gut sein. Es wird immer genug von ihm haben. Es wird nichts sein, was wir nicht von ihm haben können. Nichts dazwischen steht. Ist nicht ehrlich? Man wird sich nicht danach sehen, wieder so eine Zeit, wo man sagt, oh, heute habe ich wieder ein bisschen geistliche Nahrung bekommen. Heute konnte ich von dem Wort Gottes essen und es war mir zur Stärkung. Sondern das ist permanent. Das wird unser Leben sein. In der ständigen Gemeinschaft, im ständigen Essen von ihm, Anteil haben an ihm, ist die herrliche Verheißung. Ich würde gerne das jetzt lassen und den nächsten Schritt wagen. Und zwar mit euch zu Smyrna kommen. Ist das okay? Könnt ihr meinen Sprüngen folgen? Ja, niemand traut sich Nein zu sagen, ich weiß. Das kommt blöd, gell? So, das war Vers 7. Das war, was ich wollte nicht da einfach drüber stolpern oder rennen, sondern einfach euch noch auf diese Dinge hinweisen. Kommen wir zu Smyrna, zum nächsten Sendschreiben. Jetzt möchte ich euch ein Bild zeigen, das die anderen schon kennen und das die heute zum ersten Mal dabei sind, vielleicht noch nicht, und euch was kurz zeigen. Ich hoffe, das muss auch wieder aufgebaut werden. Okay. Also wir haben, was ist das? Doch. Wir haben 7 Sendschreiben Und die sieben Lampen repräsentieren diesen sieben goldenen Leuchter. Das heißt, die ganze Gemeinde ist das Zeugnis von dem ganzen Evangelium von Jesus Christus. Und sie soll dieses Licht sein. Entschuldigung für die häufige Wiederholung dafür. So, jetzt ist Folgendes. So wie der siebenarmige Leuchter jeweils mit zwei Röhren verbunden ist, so ist der Aufbau der Sendschreiben und die einzelnen Gemeinden inhaltlich miteinander verbunden. Das habe ich euch schon mal kurz erklärt, richtig? Deswegen nur kurz. Da gibt es diese innerliche Verbindung. Ich zeige es euch gleich. Ich zeige alles und dann muss ich das nicht alles. Spare ich mir etwas dazu. Ich erkläre es euch gleich. Ich schaue noch. Genau. Also schaut mal. Folgendes. Ja, nicht so schnell. Okay. Also schaut mal. Könnt ihr diesen andeutungsweise den siebenarmigen Leuchter hier sehen? Ja? Ja? So. Jetzt ist es so. Da gibt es in Jesaja wird verbunden der Geist. Der siebenfache Geist mit dem einem, der Geist der Wahrheit, Ratschlusses und ja, mit einem und, ja, genau, das meinte ich. Das heißt, da werden zwei Benennungen von des Geistes Gottes miteinander durch ein und verbunden. Hier genauso werden die mit einem und verbunden. Ephesus wird mit Laodicea verbunden, Smyrna mit Philadelphia, Pergamon mit Sardes und Thyatira ist das Einzige, das allein steht und das stellt sozusagen so ein bisschen in den Mittelpunkt, wo du sagst, das ist der Höhepunkt von allem. Ja? Ist ein griechisches oder hebräisches Chiasmus. Das heißt, da laufen Dinge parallel und es gibt innerhalb Strukturen, wie man die Botschaft erkennt. Vom Gedankengang ist Folgendes. Die Gemeinde Ephesus, weil sie Jesus und die Liebe zu Jesus verlässt und weil sie das Eigentliche aufgibt, die Konsequenz daraus, die wird lau. Das ist dann Laodicea. Wenn man Jesus als Mittelpunkt, als Zentrum verlässt, wisst ihr, was dann passiert? Jesus steht vor der Tür. Laodicea ist dann so, Jesus steht an der Tür und klopft. Interessanterweise, wo klopft er? Bei der Gemeinde. Versteht ihr, er klopft nicht in der Welt. Bei Ungläubigen, lass mich rein. Oft bei Evangelisation wird dieser Vers gebraucht. Jesus steht vor der Tür, klopft an. Wenn wir ihn reinlassen, dann kommt er. Er klopft bei einer Gemeinde, Laodicea. Das heißt, die Gemeinde hat Jesus komplett aus ihrer Mitte verabschiedet. Die haben keine Gemeinschaft mit ihm, weil er möchte Gemeinschaft haben. Er sagt, ich klopfe und dann werden wir Gemeinschaft haben, wir werden essen. Aber wir haben keine Gemeinschaft. Ich bin vor der Tür. Da beginnt es bei Ephesus und am Ende, das ist das Ergebnis, Jesus ist außerhalb, außer vor. Da gibt es eine Verbindung inhaltlich. Genau das Gleiche gibt es eine Verbindung zwischen Smyrna und Philadelphia. Beide Gemeinden zum Beispiel haben kein Tadel. Ja? Jesus sagt nicht, ich habe gegen dich. Bei beiden Gemeinden gibt es nur eine Ermutigung zum Durchhalten. Okay, da gibt es viele Parallelen, da gibt es so paradoxe Aussagen. Bei Smyrna heißt es, du bist arm, aber du bist reich. Bei Philadelphia heißt es, du bist klein, aber du bist groß. Da gibt es inhaltlich ganz viele ähnliche Parallelen und auch inhaltliche Aussagen, das werde ich euch zeigen. Genau das Gleiche gibt es Parallelen zwischen Pergamon und Sardes. Bei Pergamon geht es darum, dass das Wort Gottes toleriert wird und bei was Krieg mit dem Wort, Kampf ums Wort Gottes ist. Bei Sardes ist die Folge nicht nur Toleranz von den Irrlehrern, sondern da geht es um Vermischung mit den Irrlehrern. Da ist geistlicher Tod. Da gibt es innerliche Verknüpfungen. In der Mitte ist dann die Gemeinde in Thyatira und die wird uns beschrieben, was bedeutet geistlich krank zu sein. Diese drei stehen ganz stark im Fokus. Schaut mal, die Toleranz der Irrlehrer ist der erste Schritt. Dann kommt der zweite Schritt, Akzeptanz von Irrlehrer. Und der dritte Schritt ist dann Vermischung mit der Irrlehrer. Und die Folgen sind katastrophal. Das am Anfang ist noch so, schaut mal, von Gedanken, man verlässt Jesus. Man vergisst, um was es eigentlich geht. Und dann wird der Glaube geprüft. Und wird der Glaube geläutet und das zeigt sich, wer echt ist und wer nicht echt ist. Dann folgt aus diesem, der erste Liebe verlassen, die Voraussetzung oder beziehungsweise da ist man offen für falsche Lehre in Bezug auf ein falsches Evangelium, ein falscher Christus wird gelehrt und man beginnt so diese Dinge zu tolerieren. Man sagt nicht, das glauben wir, man sagt nicht, oh, das ist böse, sondern man sagt, ja, okay, ist halt ihr Glaube, das denken sie halt über Jesus, ist halt ihre Auslegung, ist halt ihre Position. Man akzeptiert es, ja, ist okay, man toleriert es. Dann kommt man dazu, dass man sagt, hey, wir müssen es akzeptieren, wir können nicht uns als Einzige so darstellen, wir müssen es akzeptieren, es gibt halt solche Positionen und man geht den nächsten Schritt. Und daraus folgt, dass mit der Akzeptanz irgendwann mal eine Vermischung stattfindet. Ob man bewusst ist oder nicht, man übernimmt dieses Gedankengut. Und die Konsequenzen daraus sind da. Das ist, ich sage mal, das sind die Zusammenhänge von den Sendschreiben, wie sie miteinander verknüpft sind. Okay, und jetzt kommen wir zu Smyrna. Gedanklich ist es so, die Liebe zu Jesus wird jetzt auf den Prüfstand gestellt. Das ist Smyrna. Durch Bedrängnisse, durch Verfolgung, durch Prüfung. Guck mal, es gibt eine Verknüpfung, die zu Pergamon auch hergestellt wird. Schaut mal, in Vers 9 ist die Rede von Juden, die keine Juden sind, aber eigentlich eine Synagoge Satans sind. Seht ihr das? Schaut mal in Vers 13 bei Pergamon. Ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist. So, das heißt, die Verknüpfung da taucht Satan auf jeden Fall. Hier in Smyrna müssen sie durch die erleiden, die eine Synagoge Satans sind. Bei Pergamon ist es schon so, die wohnen da, wo der Thron Satans ist. Ja? So, da baut sich das in gewisser Weise auf. Und es gibt auch eine Verbindung zu Philadelphia. Wenn ihr zu Philadelphia geht, das ist ab Vers, Kapitel 3, ab Vers 7, da tauchen die wieder auf. Schaut mal Vers 9. Siehe, ich gebe die Leute aus der Synagoge Satans, von denen, die sich Jude nennen und es nicht sind. Ich will das nur das euch ein bisschen darauf aufmerksam machen. Das heißt, dass wir innerhalb Verknüpfungen haben. Das andere nicht machen, das mach ich gleich, ja. Also ich will nur, dass ihr mit mir mitgeht, gedanklich. Das heißt, die Sendschreiben sind nicht einfach nur sieben, die sind nicht voneinander losgelöst. Da gibt es innerhalb Verknüpfungen, thematische Verknüpfungen. Sie werden durch Themen, Begriffe, Namen gemacht. Okay? Den muss man halt nachgehen. Und ich glaube, also so geht es mir, je mehr ich diese Zusammenhänge erkenne, wenn ich zum Beispiel, ich mache es erst gleich mit euch, wenn ich die identifiziere, wer die sind, die sich Juden nennen, es nicht sind, wenn ich mich mit dem Namen Satan auseinandersetze und was steckt dahinter, und dann werde ich mehr und mehr begreifen, was steckt eigentlich dahinter, um was geht es hier eigentlich, okay? Eins sage ich noch und dann gehen wir diesen Sendschreiben durch. Schaut mal, hier kriegen wir Hinweis, es gibt Juden, sie lästern. Hier kriegen wir einen Hinweis, es ist ein Satan da. Hier kriegen wir einen Hinweis auf den Teufel. Lass uns das lesen. Ich habe es noch nicht gelesen, gell? Okay. Vers 8. Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, die sagt, der Erste, der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht von dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet und ihr werdet Bedrängnis haben 10 Tage. Puh, nur 10 Tage. Ist ja ertragbar. Sei treu bis zum Tod und ich werde dir einen Siegeskranz des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist in Gemeinen sagt. Wer überwindet, wird keinen Schaden erleiden vor dem zweiten Tod. Okay? Jetzt folgendes. Schaut mal. Uns werden zwei Dinge erwähnt, Satan und Teufel. Und uns in dem Zusammenhang gesagt, was passiert. Wenn es um Satan geht, dann ist hier die Rede von Lästerung. Wenn es um Teufel geht, dann ist die Rede von ins Gefängnis werfen. So viel erstmal dazu. Jetzt, wenn wir die Offenbarung weiterlesen, wisst ihr, was wir dann bekommen? Wir bekommen das erklärt, was da geschieht. Da wird uns präziser gezeigt, wer ist dieser Satan und wer ist der Teufel. Was sind die Lästerungen? Von welchem Gefängnis ist die Rede? Das heißt, Der Rest der Offenbarung ist auch da nicht losgelöst, sondern da bekommen wir eigentlich die Erklärung. Hier stehen wir und dann denken, hä? Was? Wie? Wo? So, wir müssen das wie auslegen. Wir müssen sowohl das im Kontext der Offenbarung wiederum auslegen, aber im Kontext auch wiederum der ganzen Bibel. Dann kriegen wir Antworten auf das, was hier steht. Lasst uns das uns ein bisschen tun, ein bisschen uns darum bemühen. Beginnen wir. Der Name ist interessant. Smyrna. Man kann es anders übersetzen mit Myrrhe. Das heißt, der Name, der, ich sag mal, die griechische Übersetzung des hebräischen Begriffs Smyrna ist die griechische Übersetzung des hebräischen Begriffs Myrrhe. Das ist Smyrna eigentlich. Äußerst interessant, warum? Weil, wenn wir, was verbinden wir mit Myrrhe? Kräuter? Das ist ein Duft, das ist ein Weihrauch, genau. Das ist eigentlich ein Harz, ein pflanzliches Harz. Sag mal pflanzliches, ja? Das ist ein Gewächs, können wir sagen, das zerstoßen wird und dann mit anderen aromatischen Gewürzen oft vermengt und dadurch ein Parfüm. Das war damals Parfüm halt. Ein Bestandteil des Parfüms, ein wohlriechendes Zeug. Wozu wurde es verwendet? Salbung zum Beispiel. Prinzipiell, dass er etwas gut riechen soll. Das wurde sowohl für Lebende auch wie für Tote verwendet. Lebende, um jemanden zu salben oder eben ja, zum was Gutes tun. Genau, das hat nämlich auch heilende Wirkung, ganz genau. Aber genauso auch für Tote. Bei Balsamierungen wurde das verwendet. Und zwar, damit die Toten, wenn sie verwesen, nicht so stinken. Genau, das ist der Gedanke. Und von daher ist mit Myrrhe, oder jetzt in Übersetzung Smyrna übersetzt, das ist wird ganz, also das, was man damit verbindet, ist, Myrrhe steht symbolisch für Leiden, für Sterben und sogar für Auferstehung. Also dieses Gewürz oder dieses Parfüm, lass uns das so sagen, steht symbolisch dafür, für einen Leidensweg, für Bedrängnisse, für Sterben, aber eben auch für Auferstehung. Warum? Weil es mit unserem Jesus verbunden wird. Interessanterweise entsteht der Wohlgeruch dadurch, indem man es zerstampft. Was einfach schon dadurch das Bild des Schlagens und des Leidens in sich bringt. Erst durch das Zerstampfen kommt der gute Wohlgeruch dabei. Durch das Leiden kommt ein Wohlgeruch dabei. Das Bild ist folgendes. Dieses Smyrna oder Myrrhe steht für einen Wohlgeruch bei einem Opferbringen. Man bringt ein Opfer als Wohlgeruch. Man opfert etwas auf einem Altar und dieser Rauch, der aufsteigt, er soll gut riechen. Deswegen wird das und dann auch angezündet, ja? Myrrhe. Bei uns in der Gemeinde über Weihnachten hatten wir die Reihe und dann hatten wir auch das Thema über Myrrhe. Warum? Weil die drei Weisen aus dem Morgenland, Melchior, wie auch immer, nein, wir haben uns das angeschaut, als die Sterndeuter bzw. Wahrsager aus dem Morgenland kamen, haben sie drei Geschenke gebracht. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Ja. Und diese Geschenke haben sie Jesus gebracht. Warum? Weil sie zum Ausdruck gebracht haben, wie sie ihn ehren, wie sie ihn huldigen, wie sie anbeten. Gold für König, Weihrauch, Priester und Myrrhe für sein Sterben, für sein Leiden und Sterben. Prophetisch haben sie das ihm, schon unglaublich, gell? Was sie für ein Zeugnis ihm gegeben haben. Nur nebenbei, Matthäus Kapitel 2, könnt ihr lesen, die haben auch eben dieses Myrrhe ihm gebracht. Als Jesus gestorben ist und er von Nikodemus und dem anderen Pharisäer Josef runtergenommen wird. Wisst ihr, was sie gemacht haben? Schlag mal mit mir kurz auf Johannes Evangelium, Johannes 19. Ihr denkt, ich hole ein bisschen weit aus, aber es ist nicht schlecht. Johannes 19, ab Vers 38. Okay. Danach aber bat Josef von Arimathäa,
der ein Jünger Jesu war, aber ein Geheimer aus Furcht vor den Juden, den Pilatus, dass er sein Leib Jesu abnehmen dürfe, und Pilatus erlaubte es. Er kam nun und nahm den Leib Jesu ab. Es kam aber auch Nikodemus, der zuerst bei Nacht zu Jesus gekommen war, und brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe. Ungefähr 100 Pfund. So, das ist, er bringt eine Mischung, die, und um was? Um zum, Jesus zu balsamieren dann. Als er begraben, also in den Grab gelegt wurde, haben sie ihn eben mit diesen Dingen, mit dieser Mischung balsamiert. Das heißt, der Begriff Myrrhe, und interessant für Smyrna, für die Gemeinde, ist das Gleiche. Und in der Gemeinde ist das Thema was? Ihr werdet leiden. Ihr werdet leiden. Und der Name trägt auch sogar ihr Programm, könnten wir so sagen. Gell? Nur nebenbei, Ephesus, was ist das Thema? Das ist Liebe. Gell? Wisst ihr, was in Ephesus hoch im Kurs war? Die Liebesgöttin Diana. Und Jesus sagt, wisst ihr, wer die erste Liebe ist? Nicht Diana. Wisst ihr, was die wahre Liebe ist? Nicht diese Gottheit, ich. Also da haben wir natürlich einen Bezug von den Namen und den Ortsbegebenheiten auch. Aber ich will da nicht zu viel darauf. Das ist ein nettes Detail, aber das ist nicht das Eigentliche, okay? Also, das ist, um was geht's hier? Jetzt der ganze Kontext und der ganze, allein vom Namen her. Jetzt geht's um Folgendes, dass die Gemeinde durch ihr Leiden und durch ihre Bedrängnisse für Gott ein Opfer sein soll. Und zwar ihm zum Wohlgeruch. So, ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. So, das ist der Kontext, und das ist, dass die Gemeinde in Leiden und durch Leiden Gott verherrlicht, in Bedrängnisse. Ja, das ist ihr Dienst, Gottes Verherrlichung durch Leiden hindurch. Und da ist der Name von Smyrna, wie gesagt, wirklich Programm. Das war das einzige wahre Opfer, wir wissen, dass Gott wohl angenehm ist, das ist das Opfer in Jesus Christus. Aber so, und das führt uns eben zu der Situation der Gemeinde. Schaut mal, interessant, ist wirklich sehr interessant, von der Apostelgeschichte zu belegen, von der Kirchengeschichte zu belegen, dass je mehr die Gemeinde verfolgt wurde, je mehr die Gemeinde Bedrängnisse erlebt hat, umso reiner wurde sie, umso schneller wuchs sie. Und das ist echt eigentlich erschreckend. Das heißt, willst du, dass deine Gemeinde rein ist, und willst du, dass sie wächst, für was musst du beten? Für Verfolgung, für Leiden und Bedrängnis. Andersrum, wenn wir für Reinheit und Wachstum beten, was glaubt ihr, was wir erleben werden? Darum habe ich so oft so Angst. Ich gehe vor Gott auf die Knie, und wenn ich sage, oh Herr, ich habe das so extrem erlebt, so extrem. Ich war noch jünger, ein bisschen. Und mir wurde klar, wenn Jesus mich nicht heiligt und reinigt, werde ich für ihn nicht so dienstbar sein können. Das war, ich weiß nicht, ich kam sehr stark zu diesem zu dieser Erkenntnis und zu diesem Eindruck. Und ich weiß, wir lebten in einer ganz kleinen Wohnung, Lili schlief, ich bin auf die Knie, ich habe gebetet. Habe das ernstlich gebetet. Mit Tränen habe ich Jesus angepflegt, weil ich für ihn fruchtbar sein wollte. Es kam eine Furcht über mich. Ich kann euch nicht erklären. Ich habe gedacht, jemand ist im Raum. Und ich habe Angst gehabt, die Augen aufzumachen, weil vielleicht könnte ich ja einen Engel sehen oder so. Und ich wollte ihn nicht sehen. Ich wusste, ich würde sterben. Ich kann es euch nicht erklären. Das war so. Ich habe echt Angst gehabt. Und ich habe Jesus das gebeten. Dann habe ich lange gewartet, dann habe ich die Augen aufgemacht. Niemand war da. Habe mich ins Bett gelegt. Das war nachts irgendwann mal. Um keine 12 Stunden später hatte ich eine Sitzung mit einem Ältesten der Gemeinde. Und keine 12 Stunden später gingen Verleumdungen, Lästerungen, Verwerfung, Mobbing bis hinausschmeißen aus der Gemeinde. Ich war gerade mit der Bibelschule fertig. Mein Lili war schwanger. Wir erwarteten das Kind, die Melissa, und ich. Und sie war geboren, und ich habe den Laster mit den Kartons gepackt. Wir mussten gehen. Und ich sage euch ehrlich, ich weiß es heute, ich habe dieses Gebet gebetet, und es ist am nächsten Tag fing Gott genau das zu tun. Heute weiß ich das und ich habe große Angst, wenn ich sowas bete. Weil ich weiß, dass bestimmte Gebete Gott sehr schnell erhört. Und das ist eins dieser Gebete. Wenn wir um Heiligung bitten, um Reinigung bitten, dann beginnt Gott das zu tun. Aber es ist nicht oft nicht so, wie wir es gerne hätten. Manchmal denken wir dann auf einmal, so fühle ich mich voll gut und so heilig und mit Sünden will ich nichts mehr zu tun haben und ich fliege so dahin und alles ist so herrlich und es geht ab ins Tal. In Läuterung, Prüfung, in Bedrängnisse, in Verfolgung, in Neid, in Hass, in all diese Dinge. Es sind die Auswirkungen unserer und der Gebete des Geistes für uns, der sich für uns für Gott verwendet. Und deswegen, die Perspektive ist folgendes. Aus menschlicher Perspektive ist das Katastrophe. Es läuft alles aus dem Ruder. Und so sage ich, Herr, ich wollte durch dir dienen und irgendwie schmeißt du mich hier raus. Oder die Menschen. Und der Herr sagt, nein, nein, Willi, das ist notwendig. Das ist notwendig. Und er hat mich da gebrochen. Er hat mich gebrochen. Bis zum Punkt, wo ich sagte, okay, das war's. Das ist, was hier passiert. Der Weg der Gemeinde zu Reinheit und Heiligkeit und Wachstum, dass das Haus fertig ist, ist gepflastert durch Bedrängnisse, Leiden und Verfolgungen. Und wenn jemand euch etwas anderes lehrt, der ist ein Lügner. Kann ich nicht anders sagen. Paulus würde sagen, er sei verflucht. Denn er lehrt euch ein anderes Evangelium. Wenn jemand kommt, euch das Evangelium lehrt von Jesus Christus, dass es nur von Sieg zu Sieg und von kein Leid, von kein Schmerz und alles wird gut und ich habe nie wieder Probleme, körperlich, gesundheitlich, finanziell, persönlich, seelisch, dann lügt er. Weil die Schrift gibt uns Zeugnis, dass die Jesus nachfolgen, den gleichen Weg gehen müssen. Und welchen Weg ist er gegangen? Was sagt Jesus ihnen in Vers 8? Und dem Engel der Gemeinde schreibe, die sagt, der Erste und der Letzte, der tot war, und wieder lebendig wurde. Welchen Weg ist Jesus gegangen? Er musste zuerst sterben, um zu leben. Und wir können uns das sparen. Wir wollen kein Kreuz, gell? Gleich leben. Wer mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf sich. Sonst kann er mir nicht nachfolgen. Wenn diese Bereitschaft nicht da ist, und darin wird der Glaube geprüft, ob er echt ist. Das heißt, wir können an Jesus glauben, wir können Jesus haben wollen. Aber wenn er nur Mittel zum Zweck, dass es uns gut geht, haben wollen, dann haben wir nicht den Christus. Andersrum, er wird sich uns dann nicht so offenbaren und sich uns nicht so schenken und verschenken. Aber wenn wir sagen, Jesus, ich will dir nachfolgen, ja, ich will leben in Fülle und ich bin bereit, den gleichen Weg zu gehen, den du hast, dann wird er sich in uns verschenken, in allem, mit allem. Aber wir müssen, das ist der Weg. Und da, auf diesem Weg offenbaren sich unsere Motive, offenbart sich unser Glaube und die Echtheit, ob Jesus es wert ist, ihm danach zu folgen. Schaut mal Vers 11. Was ist die Verheißung? Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist in Gemeinden sagt. Wer überwindet, was wird er bekommen? Wird kein Schaden leiden von dem? Okay. Ist gut, oder? Von welchem Schaden wird er nicht leiden? Er sagt nicht, er wird den Tod nicht schmecken und so. Der zweite Tod, Offenbarung 20. So, das ist der ewige Tod. So, Jesus sagt nicht, oh, wer überwindet, der wird nicht sterben, der wird kein Leid haben, der Tod wird dem nichts anhaben, sondern ja, der wird sogar vielleicht sterben. Warum? Weil ihr ausharrt, seid treu bis zu dem Tod sogar. Aber der Punkt ist, die Verheißung ist, der zweite Tod wird euch nichts anhaben. Und glaubt mir, der ist das Eigentliche. Was wir zu fürchten haben, ist nicht der erste Tod. Für die, die Kinder Gottes sind, und das werden wir uns in diesem bisschen erarbeiten, für die ist der erste Tod sogar Segen. Wirklich. Auch wenn wir das nicht nur verstandesmäßig manchmal nachvollziehen können. Warum? Weil letztendlich er uns ins ewige Leben bringt. Das Herz hat schon. Ja, genau. Das Herz weiß schon, der Verstand, der hat Angst um die Schmerzen und all das, die Folgen und so weiter. Richtig. Aber das ist der Zusammenhang. Seht ihr, dass Vers 8 und Vers 11 das gleiche Thema haben. Jesus sagt, ich war tot und jetzt lebendig. Okay, schau mal. Und wenn du überwindest, was bekommst du? Du, der zweite Tod hat an dir keine... Warum? Jesus ist den ersten Tod ja auch gestorben, oder? Das ist der erste Tod?
Der leibliche Tod. Wie viele Tode gibt es? Wie viele nicht? Einen oder drei. Wenn der zweite Tod die ewige Verdammnis ist, nach Offenbarung 20, das Feuersee, der Feuersee, die Hölle, wenn das der zweite Tod ist, danach gibt es nicht noch mehr Tode, oder? Dann gibt es auch nicht, da gibt es nur noch einen Tod vorher, ne? Den ersten Tod. Und so gibt es keine drei Tode. Warum sage ich euch das? Weil der Adam, viele lehren, es gibt den ersten Tod, den geistlichen Tod, dann den zweiten, den leiblichen und den dritten, dann den ewigen. Schon mal gehört? Nicht? Ich sag's euch. Als Adam gesündigt hat, heißt, an dem Tag musst du sterben. Und Adam starb nicht. Er lebte wie lang? So. Und die clevere Lösung der Christen ist, Adam ist zwar nicht gestorben, sondern er ist geistlich gestorben. Hä? Und dann ist er was noch gestorben nach 900 Jahren? Leiblich gestorben. Und dann wird er dann hoffentlich nicht, ich glaube nicht, ewig sterben. Nein, es gibt nicht drei Tode. Geistlichen Tod, leiblichen Tod, ewigen Tod. Leiblichen Tod, geistlichen Tod. Die müssen wir schön die Reihenfolge beachten. Über diese Dinge müssen wir nachdenken. Zeit ist rum, ich sage euch, was euch bei Smyrna erwartet, okay? Nur, dass ihr ungefähr ein Gespür habt, über was wir nachdenken müssen. Also, wir werden darüber nachdenken, über diese Spannung von Arm und Reich. Was arm sein, reich sein, im Kontext von Bedrängnis, wie das zusammenkommt. Wir werden über die Stellen aus dem Kontext der Offenbarung nachdenken und ihr werdet weder kaufen noch verkaufen können. Und dann kommt diese ganze Chips-Geschichte da in den Kontext. Das hat was mit Smyrna zu tun. Und ich verrate euch, es hat nichts mit Chip und einer Zahl 666 auf der Stirn zu tun. Aber es hat was mit Armut und mit Reichtum zu tun. So, dann, über was werden wir noch weiter nachdenken? Über die Lästerung, das wird uns stark beschäftigen. Sie werden gelästert. Die Bedrängnis besteht hauptsächlich aus der Lästerung. Da werden wir nachdenken, wer lästert sie? Juden, die es eigentlich gar nicht sind. Das ist ein Riesenthema, oder? Wie kann es sein, dass die Juden sind, aber doch keine Juden sind? Eine Synagoge Satans. So, das ist eine starke Identifizierung der Juden, gell? Als eine Synagoge Satans. Was meint Johannes damit? Wir werden uns anschauen müssen den Satan selbst. Was ist Satan? Wer ist das? Warum dieser Name? Und warum ein paar Versen später, im gleichen Vers er als Teufel bezeichnet wird? Warum wechselt der Johannes oder der Geist Gottes zwischen Satan und Teufel? Hat was mit dem zu tun, was sie dann erleiden und in welcher Form? Wir werden uns etwas über die Prüfung und über die 10 Tage nachdenken. Wenn es nur 10 Tage, dann ist es ja aushaltbar. Ja? So. Wenn die 10 Tage, sind sie buchstäblich zu verstehen oder müssen wir sie deuten? Darüber werde ich mit euch nachdenken. Das ist noch nicht mal alles, gell? Da gibt es noch einen Siegeskranz, der lohnenswert anzuschauen ist. Und das ist schon nicht wenig. Und das wird uns den nächsten Samstag kosten. Okay, ich danke euch. Ich will ganz kurz Jesus Danke sagen und dann entlasse ich euch in den Samstag. Jesus, meine Bitte, Herr, dass genau das, was ich heute Morgen gebeten habe, dass es passiert, dass du durch deinen Geist in unseren Herzen das bestätigst, was der Wahrheit entspricht und vor allem, Herr, dass du uns deutlich machst oder dass du uns deine Liebe in unser Herzen wirklich bestätigt, dass wir Zeugnis von dieser Liebe in dieser Welt sein können, sein dürfen. Das ist ein Privileg, ein Vorrecht. Ich will leuchten. Ich bin mir sicher, wir wollen leuchten, Herr. Und mach uns zu diesem Leuchter von deiner Liebe, Herr. Nicht vom Gesetz und von irgendwelchen Zwängen verboten, sondern von dieser herrlichen Gnade, von dieser herrlichen Liebe, von dieser herrlichen Erlösung, von dieser herrlichen Möglichkeit des Überwindens dieser Welt. In dir, Jesus Christus. Ich hoffe, dass es in den Herzen groß geworden ist und ich hoffe, dass es uns mündig macht in deinem Wort. Amen.